Anwältin der Romance. Der Podcast mit Caroline Reif und Sarah Lipperson. Romance-Geschichten erzählen nicht nur von der Liebe, sondern auch von der Ungleichheit im Literaturbetrieb und von einer Branche, die weghört. Zeit, darüber zu sprechen. Laut, ehrlich, unbequem.
Herzlich willkommen zu Anwältin der Romance, dem Podcast, der endlich ausspricht, was alle denken und noch mehr fühlen. Ich bin Caroline Reif, Literaturwissenschaftlerin und Romance-Leserin der ersten Stunde.
Und ich bin Sarah Lipperson, Buchbloggerin und Romance-Leserin mit feministischer Haltung. Und heute haben wir noch zu Gast Stefanie Santer. Herzlich willkommen.
Juhu.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Hi. Ich freue mich auch sehr, dass ich mit dabei sein darf.
Wie geht's dir? Ist ja gerade eine aufregende Zeit bei dir, oder? Wir haben gerade schon mal kurz gesprochen.
Genau, heute erscheint schon das E-Book zu The Waterproof Deal und in einem Monat das Print.
Genau, wir haben uns kennengelernt beim Buchevent zu The Knockout Contract. Damals ist jetzt auch schon wieder fast ein halbes Jahr her, nicht ganz, 4 Monate. Und wir freuen uns sehr, dass wir es endlich mal geschafft haben, hier in den Podcast und mit dir zu sprechen. Das wollten wir schon sehr lange tun. Und wir starten eigentlich immer mit so einer kleinen Einstiegsfrage, die wir allen Romance-Autorinnen stellen, die hier bei uns zu Gast sind. Was ist das krasseste Vorurteil, das dir als Autorin gegenüber deinen Büchern jemals begegnet ist und wie hast du darauf reagiert?
Also ich glaube, das krasseste Vorurteil ist das, was die meisten Romance-Autorinnen so abkriegen, dass es halt keine echte Literatur ist. Und gerade wenn es Leute sind, die dieses Genre gar nicht lesen, macht man sich selber immer so ein bisschen klein. Mir ist das irgendwann aufgefallen, wenn ich jetzt Thriller schreiben würde zum Beispiel und mich fragt jemand, hey, was ist dein Job? Dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich bin Thriller-Autorin und würde noch so mit der Hand auf den Tisch hauen. Und weil es Romance ist, sage ich dann immer so, ja, ich schreibe Romance, ich schreibe Kissing Books. Und irgendwann ist mir das aufgefallen, so ich bin eigentlich Teil des Vorurteils und ich versuche da jetzt einfach sehr viel selbstbewusster damit umzugehen, weil ich auch der Meinung bin, dass das eins der wichtigsten Genres überhaupt ist. Ich meine, Liebe ist das, was uns alle bewegt. Und gerade New Adult-Bücher decken so viele Themen ab. Und das Vorurteil, dass das keine Literatur ist, das kann einfach nur von Leuten kommen, die noch nie die Nase in so ein Buch gesteckt haben.
Ja, Amen. Das beantwortet im Grunde auch schon unsere zweite Frage, ob du dich schon mal für das Genre gerechtfertigt, das Anführungszeichen hast. Also ja, hast du wahrscheinlich, wie würde ich sagen, ja. Leider sehr, sehr viele Romance-Autorinnen das öfter mal wieder tun. Ich habe da auch gerade ein Buch drüber gelesen von Sophia Como, Halbwach, das ist jetzt vor kurzem auch rausgekommen. Sie ist auch Romance-Autorin und hat auch genau das Gleiche geschrieben, was du erzählt hast, so dieses, man rechtfertigt sich dann irgendwie für das Genre und dafür, dass man ja nur Liebesromane schreibt und halt nicht irgendwie die coolen Thriller
nur.
Oder die große Belletristik. Ja. Genau, nur in Anführungszeichen natürlich. Gab es denn schon mal eine Kritik, die dich vielleicht auch getroffen hat? Kannst du dich da an was erinnern?
Also ich weiß nicht, ob das bei anderen Autorinnen auch so ist, aber sobald das Lektorat vorbei ist und das Buch quasi nicht mal in meiner Hand ist und ich nichts mehr ändern kann, fühle ich so eine bestimmte Distanz. Also auch wenn ich dann das gedruckte Buch in der Hand halte, dann muss ich mir sagen, so hey, das ist dein Buch, du hast es geschrieben. Es fühlt sich irgendwie nicht so an. Und deswegen ist Kritik auch immer so ein bisschen, ja, manche Leute mögen es, manche Leute mögen es nicht. Manchmal muss man auch so ein bisschen schmunzeln. Das ist, glaube ich, so die beste Haltung, die man haben kann, wenn einen das dann nicht so fertig macht. Natürlich gucke ich Rezensionen auch nur in guten Tagen an, weil es kann schon sein, dass dann jemand sagt, ach, das hat mir gar nicht gefallen oder so, aber Geschmäcker sind halt verschieden. Ich glaube, dass mich eine Kritik getroffen hat, so richtig, war noch nicht, aber immer wenn mich jemand fragt, so, und was war so die härteste Kritik, die du gekriegt hast, dann muss ich immer an diese Opossum-Geschichte denken. Ich habe mal eine Kurzgeschichte geschrieben, wo es um ein Opossum ging und ich habe das Opossum als Nagetier bezeichnet und Opossums sind keine Nagetiere und ich wurde in dieser Rezension so zerpflückt, von wegen, die Autorin kennt sich in Biologie gar nicht aus und die hat gar keine Ahnung und seitdem denke ich mir so, hey, wenn ich jetzt mal bei der Millionenshow dabei bin und gefragt werde, ob Opossums Nagetiere sind, dann weiß ich jetzt wie immer Bescheid.
Was sind das denn dann? Ich hätte jetzt auch gesagt, das sind Nagetiere.
Ich glaube, es sind Beuteltiere, aber ich habe Angst, dass ich jetzt schon wieder was Falsches gesagt habe.
Okay, also alle BiologInnen, die jetzt gerade zuhören, bitte vielleicht einfach das sonst ignorieren, falls es eine falsche Aussage ist. Sollte es richtig sein, dann meldet sie doch zur Millionenshow an, dann hat sie da schon meine Frage auch beantwortet. An welchem Punkt hast du denn realisiert, dass Romance kein Hype ist? Also der auch wieder verschwindet, weil du jetzt auch gesagt hast, ne, du bist als Autorin irgendwie so reingekommen. Was war da vielleicht auch so ein Schlüsselmoment für dich, wo du auch vielleicht entschieden hast, das zu schreiben selber?
Ich meine, dass es kein Hype ist, ist mir wahrscheinlich bewusst geworden, weil ich es über ein Jahrzehnt hinweg gelesen habe und das Interesse an dem Genre ist immer noch da. Ich glaube, das Ding ist eher, man wächst mit dem Genre mit und manchmal wächst man vielleicht so ein bisschen raus. Und ich habe gerade das Gefühl, dass ich manchmal so ein bisschen an der Kippe bin. Also Romance-Bücher begeistern mich immer noch, sie zu schreiben begeistert mich immer noch. Aber gerade die Probleme von so New Adult-Protagonistinnen, ich bin halt jetzt doch schon über 30 und da fragt man sich manchmal, will ich vielleicht auch mal was anderes schreiben? Aber das Coole ist, dass das Genre ja auch, weil es auch ein relativ junges Genre ist, New Adult quasi, dass das mit den Leuten, die das jetzt über ihre 20er hinweg gelesen haben, mitwächst. Und dass auch dieses so After New Adult und quasi so die Probleme von älteren Protagonistinnen, dass das dann nicht mehr unbedingt diese klassischen Liebesromane sind, die es halt gab, sondern dass es quasi immer noch wie New Adult behandelt wird. So die Probleme kriegen Platz auf den Seiten, es geht in die Tiefe. Aber es gibt auch ältere Protagonistinnen und das finde ich richtig cool an dem Genre. Deswegen, ich glaube, dass es nie out of vogue sein wird, sondern dass das was ist, das man so mitnimmt, die Art und Weise, wie diese Bücher geschrieben sind.
Und es gibt ja auch gar nicht so viel, aber bisher finde ich in dem Bereich, ne? Also für mit älteren Protagonistinnen, hättest du selber Lust, auch mal in die Richtung zu gehen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe es meinem Agenten letztens als Messed Up Millennial-Stoff verkauft und habe das Genre so genannt. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal wo aufgeschnappt und ich fand das einfach ganz toll, so Serien wie Fleabag zum Beispiel oder auch das, was eben du vorhin erwähnt hast, Halbwach von Sophia Kummer. Ich habe schon da liegen, ich habe auf dieses Buch gewartet. Ja, und ich finde es einfach richtig cool, wenn Romance oder gerade New Adult-Autorinnen sich so ein bisschen ausprobieren und man hat dann immer das Gefühl, man schreibt so aus seinem Genre raus, aber eigentlich nimmt man von seinem Genre so das Beste mit und guckt so, welche Richtungen es noch gibt und da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf.
Wenn wir jetzt schon darüber sprechen, was du vielleicht mal gerne schreiben würdest, vielleicht erzählst du uns nochmal, wie du überhaupt ins Autorinnengeschäft gekommen bist. Wie kam es dazu? Was hast du vorher gemacht und was hast du vielleicht bisher auch schon geschrieben?
Also ich jetzt rückblickend würde ich sagen, dass die Zeichen schon sehr deutlich waren, dass ich immer Autorin werden wollte. Ich habe schon versucht, Bücher zu schreiben, bevor ich so alle Buchstaben kannte. Und meine Mama hat das alles aufgehoben und so zusammengetackert und Bücher draus gemacht. Das Quatschen und so Geschichten erfinden, das war immer schon meins. Ich habe dann ganz viele andere Dinge gemacht und keiner dieser Jobs hat mich sonderlich glücklich gemacht. Und dann habe ich mich daran erinnert, so meine ersten Herzschmerzgeschichten, als ich so 16, 17 war, da habe ich für meine Freundinnen immer schon so Romcoms quasi geschrieben, weil die sich das ganze Drama anhören mussten und ich wollte dann quasi so ein bisschen Spaß in die Sache bringen und habe die Geschichte mit diesen Verflossenen nochmal so zusammengefasst. Und das war eigentlich auch der Moment, wo mir, glaube ich, dann so klar war, ich muss nicht über diese Boys schreiben, die mein Herz gebrochen haben. Ich kann auch über so Book-Boyfriends schreiben, die es dann richtig machen und dann quasi so ein Happy End daraus kommt. Und ich habe die Geschichten ja auch gelesen und das war dann halt so mein Traum, dass ich das auch machen kann. Und ich bin aber ein sehr ungeduldiger Mensch. Deswegen war mein erstes Buch, ich habe, glaube ich, alle Fehler gemacht, die man machen kann. Ich habe das bei den großen Verlagen direkt eingereicht und habe dann 2 Wochen keine Rückmeldung bekommen. Und dann habe ich es selbst rausgebracht auf den Plattformen, die es halt so gibt. Und tatsächlich war das Feedback dann irgendwie so motivierend, dass ich mir gedacht habe, okay, dieses Mal will ich es richtig machen. Und habe mich dann bei Literaturagenturen beworben und das hat dann tatsächlich geklappt. Also ich würde sagen, dass eine große Portion Glück dabei war. Ich habe einen ganz tollen Agenten und der hat es geschafft, dass direkt mein erstes Manuskript dann bei einem großen deutschen Publikumsverlag untergekommen ist. Und seitdem geht es irgendwie immer weiter und jedes Jahr frage ich mich wieder so, hey, nochmal Glück gehabt, dass du schreiben darfst. Also es ist irgendwie nie selbstverständlich, aber es ist auf jeden Fall so mein Kindheitstraum, den ich da gerade lebe.
Cool. Und wir haben uns ja auch tatsächlich kennengelernt bei dem Event zu The Knockout Contract, das bei Moon Notes erschienen ist, hatte Sarah ja vorhin schon mal gesagt, dass Sarah und ich dann gemeinsam umsetzen durften. Wie war denn der Moment für dich, als du dann erfahren hast, dass du jetzt nicht nur ein Buch veröffentlichst, sondern dass du ein eigenes Event dazu bekommst?
Ja, also Ihr habt euch übertroffen übrigens. Ich denke immer noch sehr oft an das Event. Vor allem, wenn ich anderen Leuten davon erzähle, dann kommt es mir vor wie so ein Fiebertraum, der passiert ist. Also wenn es die Fotos nicht gäbe, dann könnte ich es wahrscheinlich heute noch nicht glauben, weil das natürlich so Meilensteine sind, die man sich als Autorin irgendwann mal wünscht. So das erste Buch mit Farbschnitt, das erste Buch, wo es ein Hörbuch dazu gibt, vielleicht die erste Übersetzung und dann ein Release-Event in Hamburg in einem Boxclub. Das war schon, also ich weiß nicht, ob ich mir das je zugetraut hätte, davon zu träumen. Und ich habe euch ja auch erzählt, glaube ich, dass ganz am Anfang, als so die Terminanfrage kam, hast du Zeit, nach Hamburg zu kommen, dass ich dachte, ja, das ist so ein Event vom Verlag, wo halt die Titel des Programms vorgestellt werden und ich darf dabei sein. Und dann hieß es so, nee, Steffi, es geht um dieses eine Buch, das du geschrieben hast. Und ich war so, okay. also das war schon, glaube ich, einer der tollsten Momente als Autorin, wo man einfach sieht, dass so viele Leute an dieses Buch glauben und Lust auf die Geschichte haben.
Und apropos an das Buch glauben, jetzt hast du ja schon so ein bisschen im Vorgespräch auch verraten, dass im Grunde an dem Moment, wo The Knockout Contract erschienen ist, korrigiere mich gerne, dann der Verlag auf dich zukam und gefragt hat, ob du noch mit The Waterproof Deal eine Fortsetzung machen möchtest zur besten Freundin. Wie war das denn? Also wie ist das denn entstanden? Und also die Idee gab es ja anscheinend vorher gar nicht, also auch im Schreibprozess wahrscheinlich nicht.
Nein, das war wirklich ganz kurz vor dem zweiten Lektoratsdurchgang, glaube ich, dass dann die Frage kam, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe sofort ja gesagt. Aber dann ging es halt darum, im Lektoratsdurchgang nochmal so ein paar Dinge einzubauen oder abzuändern, damit ich den zweiten Band überhaupt schreiben kann, wo ja noch kein Plot stand. Weil normalerweise ist es schon so, dass im Vorhinein feststeht, wie viele Bände jetzt so eine Geschichte hat, ob es eine Reihe wird oder eine Dialogie. Und wir haben dann quasi gemeinsam so ein Exposé aus dem Boden gestampft, so eine Idee. Und das Allerwitzigste daran war, dass ich wollte zuerst eine Geschichte über einen Schwimmer schreiben. Und da gab es aber gerade so ein paar Stories am Markt, die ich auch richtig gut fand. Zum Beispiel von Ali Hazelwood, Deep End, hatte ich da gerade gelesen. Genau. Und dann war eben so, ich stand so im Raum, sollen wir eine andere Sportart nehmen? Und dann gab es tatsächlich so 2-3 Ideen in andere Richtungen. Und wir sind aber dann wieder beim Schwimmen angelangt, weil das doch so... Wir haben uns geeinigt, dass das der hotteste Sport ist in diesem Kontext. Und ich habe mich da richtig gefreut, diese Story zu schreiben. War aber gar nicht so einfach, weil das war das erste Mal, dass ich quasi kein Standalone geschrieben habe. Und der erste Band stand ja schon. Das heißt, es ist ziemlich viel in Stein gemeißelt. Und man muss sich dann daran orientieren und gucken, dass das ineinander greift und Sinn macht. Und ich habe es mir nochmal extra schwer gemacht, weil die Geschichten parallel ablaufen. Und ich dann zum Beispiel auch bei den Telefonaten, wo im ersten Band die beste Freundin angerufen hat, das musste dann im zweiten Band auch zeitlich stimmen. Und da habe ich mich manchmal gefragt, so Steffi, was hast du getan? Aber ich bin sehr happy, dass ich Gemmas Geschichte schreiben durfte, weil die einfach, ich glaube, es war so meant to be, die war einfach in Band 1 schon sehr präsent und genau.
Ja, und sie, deswegen. Man mochte sie in Band 1 auch schon voll, finde ich. Ne? Sie war ja so... einfach witzig und so ein bisschen, ja, keine so, also ich finde es halt cool, dass sie ja auch Informatik, glaube ich, studiert, ne? Genau. Und an dieser App dann mitprogrammieren möchte. Also jetzt so ein bisschen, also sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, nicht so klassisch oder typisch. Und ja, dann so mit dem Witz und so dieser Art, die sie hat. Und wir durften ja jetzt auch schon reinlesen ins neue Buch. Und ich bin noch nicht super weit, aber ich finde es total cool. Es gefällt mir jetzt schon total gut. Und ich freue mich darauf, sie da auch noch weiter kennenzulernen und irgendwie so die Geschichte so mitzubekommen.
Oh, das freut mich sehr, dass ihr schon reingeguckt habt. Das ist immer so die größte Aufregung, wenn die ersten Nicht-Verlagsleute quasi in das Buch reingucken und gerade weil The Knockout Contract wirklich eigentlich ganz gut angekommen ist, wenn ich mir so die Rezension angucke, was mich unheimlich freut, war natürlich der Druck so ein bisschen größer, dass Band 2 dann da anschließen kann.
Und also es ist ja jetzt wieder eine Sports Romance. Also klar, es ist ja auch eine Reihe, deswegen logisch, aber was hat dich denn daran auch gereizt, das Genre überhaupt zu schreiben?
Die Muskeln, die damit einherkommen.
Die man so gut begründen kann, ne?
Nein, also ich glaube, was es viel eher war, ist der Druck, der damit einhergeht und was das mit den Charakteren macht. Es gibt ja immer so diese missverstandenen Bad Boys, aber Gemma und Caden, also der männliche Protagonist, der ja der Schwimmer ist, die sind sich super ähnlich, obwohl Gemma nichts mit Schwimmen am Hut hat und den Schwimmunterricht immer geschwänzt hat. Und es geht einfach um diesen Druck, Leistung nicht nur zu halten, sondern sich auch wirklich zu beweisen, dass es gerechtfertigt ist, dass man da ist, wo man steht. Und da sind die beiden sich gar nicht so unähnlich. Gerade du hast es schon erwähnt, es ist ein bisschen untypisch, dass Gemma jetzt Informatikstudentin ist. Beziehungsweise eigentlich ist es voll traurig, dass es so untypisch ist. Und das ist auch ihr Problem. Also sie wird immer als das blonde Mädchen gesehen und wird halt übersehen und möchte eigentlich nur an dieser App mitarbeiten und wird halt quasi fürs Kaffee kochen bezahlt. Und deswegen ist diese App so ihr großes Ding. Und ja.
Und er ist ja auch in einer Situation, also weil du gerade gesagt hast, den Druck auch halten oder aushalten, ne, und damit dann ja phasenweise auch umzugehen und damit zu leben. Er ist ja auch in einer Situation, die sehr herausfordernd ist privat. Also müssen wir nicht mehr jetzt drüber sagen, aber er ist ja da sehr gefordert, sage ich jetzt mal. Und dann ist es ja nochmal eine größere Herausforderung, sozusagen auch, ne, so routiniert zu sein und diszipliniert und dann nicht von abzuweichen und gleichzeitig aber auch so das Thema mentale Gesundheit nicht aus dem Blickwinkel zu verlieren. Habe ich bisher gelesen zumindest.
Ja, es wird relativ schnell klar, was so Cadens Lage ist und was so familiär abgeht. Und ich glaube, als außenstehende Person ist es dann immer relativ leicht, sich zu fragen, wieso denkt er jetzt, dass er alles tragen muss, dass alles auf seinen Schultern lastet. Aber gerade so Menschen, die halt super empathisch sind, und er ist ja auch Captain des Teams, also Verantwortung kennt er. Und einfach die Frage, wie viel Verantwortung muss ich selber tragen und wie viel Verantwortung ist es mir gegenüber, wenn ich das alles selber trage, im Gegensatz zu, wenn ich offen bin und ehrlich bin und das mit anderen teile. Das ist so ein bisschen sein Learning. Und ich glaube, das geht ganz vielen von uns so, dass gerade jetzt, das ist halt so eine Leistungsgesellschaft, dass wir immer glauben, wir müssen alles alleine schaffen und nur dann sind wir stark quasi.
Wie hast du denn recherchiert, auch so diesen Leistungsdruck in der Sportlergesellschaft? Das würde mich echt interessieren, weil ich weiß also so von Instagram, dass du, glaube ich, schon auch so ein bisschen in dieser Sportlerszene drin bist. Hast du da auch vielleicht Kontakte oder ist das alles irgendwie so Hörensagen?
Also ich liebe Sport, gerade wenn man selbstständig ist und von zu Hause aus arbeitet, dann ist das so ein bisschen das, was man braucht, um rauszukommen. Ich habe auch tatsächlich jetzt einen Kraulkurs gemacht, weil davor war ich Gemma zu 100%. Ich habe den Schwimmkurs geschwänzt in der Schule, wann immer ich konnte. Hauptsächlich, weil der immer im Winter war und ich dann am längsten gebraucht habe zum Haare föhnen und dann bin ich immer mit nassen Haaren da durch die Gegend gelaufen. Aber heute macht es mir wirklich Spaß und ich verstehe, wieso man sich für den Schwimmsport entscheidet. Vor allem, weil man nicht schwitzt. Also so. Das Coole an der Recherche war, dass ich die Möglichkeit hatte, mit einem Olympiaschwimmer zu sprechen und ein Interview zu führen. Und seiner Freundin, die waren gemeinsam in den USA und haben da ein Sportstipendium bekommen. Das heißt, die konnten auch so wirklich die Fragen beantworten, wie ist das jetzt am College in den USA? Wie funktioniert das, wenn man so Division One Schwimmer ist? Und das war insofern ganz interessant, weil eine Recherche mit echten Menschen immer viel mehr hergibt, als wenn ich jetzt zum Beispiel ChatGPT frage. Der hätte mir das auch alles beantworten können, aber der hätte halt meine Fragen beantwortet und nicht so von selbst zu reden angefangen, wie es echte Menschen halt tun, die dann irgendwie in einem Nebensatz Infos droppen, die dann plötzlich zu Szenen führen, die das ganze Buch halt authentischer machen. Und also der Typ, mit dem ich das Interview geführt habe, der ist tatsächlich in Paris bei den Olympischen Spielen mitgeschwommen, in der halb verdreckten Seine. Genau. Und ich habe mich so gefreut, dass die beiden Zeit hatten für das Interview. Und sowas ist immer Gold wert, wenn man quasi Menschen, die da hautnah mit drin waren, mit dabei waren, dazu befragen darf und dann die ganzen Infos in ein Buch packen kann.
Wie bist du da vorgegangen? Da hast du den einfach angeschrieben oder wie kam das Interview zustande?
Ich habe immer sehr viel Glück, was sowas angeht. Ich bin dann halt meistens auch sehr dramatisch in diesen Schreibphasen und erzähle halt all meinen Freunden so, oh nein, dieses Buch wird nie was. Wie soll ich das meiner Lektorin erklären? Das ist das erste Buch, das ich nicht schreiben kann. Und entweder die sagen halt immer, nein, Steffi, komm, du hast noch jedes Buch fertig geschrieben. Oder sie kommen halt dann mit so Ideen daher. Und ich war zu dem Zeitpunkt bei einer Freundin in Deutschland. Und die meinte so, ja, ich kenne da eine, die war in den USA und ihr Freund hat bei Olympia mitgeschwommen, soll ich die mal fragen? Und dann habe ich so meine Tränen der Verzweiflung getrocknet und habe gesagt, ja. Und sowas ist dann auch immer super motivierend, wenn man dann einfach weiß, so quasi das Universum will, dass du dieses Buch schreibst und gibt dir links und rechts so ein bisschen Hilfestellung. Und so hat sich das immer ergeben. Ich habe auch mal mit einem Polizisten ein Interview geführt, wo ich kurz überlegt habe, darf man bei der Polizei anrufen, um zu fragen? Und mein damaliger Freund hat gesagt, nein, darf man nicht. Aber er kannte dann jemanden, der Polizist war. Und dann konnte ich auch ein Interview mit einem Polizisten führen. Ich finde das immer super lustig. Die Leute, das habe ich auch gemerkt, die fühlen sich auch sehr geehrt quasi, wenn man so ehrliches Interesse hat und Fragen stellt. Weil die wissen natürlich auch, wie einfach das wäre, die Infos einfach zu googeln.
Ich finde das ein bisschen lustig, wie du so deine eigene kleine, ich würde nicht sagen Rom-Com lebst, aber schon so ein bisschen irgendwie so diese Rom-Com-Welt da auch im Alltag hast. Mich würde ganz kurz, Caro, bevor du jetzt eine Frage stellst, noch interessieren, was ist denn so eine Anekdote, die es ins Buch geschafft hat, vielleicht die der Schwimmer erzählt hat, weil du jetzt gerade auch meintest, so diese kleinen vermeintlichen Infos, die es dann irgendwie schaffen?
Also Freunde von mir, die meine Bücher lesen, die wissen in jedem zweiten Kapitel, woher was kommt und müssen dann immer schmunzeln. Ich versuche natürlich, das dann zu fiktionalisieren oder so ein bisschen von mir wegzuschreiben, gerade weil es ja auch verrückt ist, dass Leute 400 Seiten lang in meinen Kopf gucken können quasi. Aber es gibt sehr viele Real-Life-Momente, die es in meine Bücher geschafft haben. Zum Beispiel im Dolce Vita-Dilemma, das ist mein Jugendbuch, das auch bei Oettinger erschienen ist, gibt so eine Szene, wo die Protagonistin nicht wissend auf ein Grundstück eingebrochen ist, um zu einem Strand zu gelangen. Und als sie wieder zurück wollte, war das Tor geschlossen und es gab dann einen riesengroßen, ziemlich angsteinflößenden Hund und sie konnte nicht zu dem Haus. Dann hat sie da angerufen, weil es war so ein Weingut. Niemand ging ran. Dann hat sie erfahren, die Leute sind nach Rom gefahren, also weil das Ganze spielt in Italien. Und dann, es war klar, sie konnte nicht über den Zaun, weil der Zaun war zu hoch, also musste sie unten durch und dann ist sie festgesteckt. Das ist mir halt tatsächlich passiert. Ich bin dann halt eine Weile... Doch. Also ich bin dann da festgesteckt und irgendwie mit Mühe und Not... wirklich so Erde auf die Seite buddelnd wieder rausgekommen. Seitdem achte ich sehr darauf, wo geheime Strände sind und ob man dann wieder zurückkommt.
Und gab es beim aktuellen Buch auch eine Szene, die es reingeschafft hat? Oder ging es da eher so um den Vibe, also so wie funktioniert das auf der Uni und so weiter?
Also ich glaube, so amerikanische Unis sind ja nochmal ein Ticken anders als jetzt bei uns. Ich glaube, dass es dort sehr viel mehr um Gemeinschaft geht, als das, was ich jetzt zum Beispiel in Wien erlebt habe beim Studium. Aber was es reingeschafft hat, es ist sehr random. Es gibt eine Szene, wo Gemma am Ende so ein bisschen verzweifelt ist, quasi so dieser Third Act Breakup, der kein Breakup ist, das ist ja sehr ungern gelesen. Und da isst sie ein KitKat quer. Und meine Lektorin hat halt gesagt so, bist du sicher, dass du das reinschreiben willst? Wer isst ein KitKat quer? Und dann habe ich gesagt so, es gab schon Momente, wo ich ein KitKat so quer in mich reingestopft habe und einfach abgebissen habe. Also, aber das sind dann eher so Kleinigkeiten. Ich würde sagen, Gemma und Caden sind schon Protagonisten gewesen, die so ihre eigene Geschichte hatten, wo gar nicht so viel von mir drinnen ist. Dafür war Knockout Contract sehr, sehr persönlich eigentlich.
Und wie funktioniert das? Also wie kann man sich das im Schreibprozess vorstellen? Ist dann erst Gemma da oder ist erst Caden da oder ist erst die Hintergrundgeschichte da? Oder wie entwickelst du die Geschichte?
Also eigentlich wollte ich ja, dass der beste Freund des männlichen Protagonisten von Band 1 der Love Interest wird von Band 2. Und meine Lektorin fand dann den Namen nicht so toll. Ich muss gerade überlegen, wie hieß denn der? Es ist mir gerade entfallen. Jedenfalls ging es da dann drum, okay, der Name ist nicht so passend und deswegen musste ein neuer Typ her. Und ich war dann eigentlich auch ganz erleichtert, weil ich habe dann einfach beschlossen, der geht auch auf eine andere Uni. Das heißt, ich kann mir das alles komplett neu ausdenken und muss mich da nicht so anders halten, was in Band 1 vorkam. Und ich fand es dann halt ganz cool, im Gegensatz zu Parker, der ja in The No God Contract vorkommt, jetzt jemanden zu schreiben, der wirklich so in diesem High-Society-Ding drin ist, aber nicht der Bad Boy ist, so wie es Parker war, sondern auf eine ganz andere Art und Weise der Bad Boy ist, sondern eher so dazu gezwungen wird, Sachen zu machen, die vielleicht gar nicht seinem Charakter entsprechen.
Genau, jetzt haben wir ganz schön viel schon über das Thema Sports Romance auch gesprochen. Es werden ja gerade total viele Sports Romances sehr erfolgreich verfilmt. Also oft ist ja dann, na, Hockey ist ja irgendwie so ein Ding, ob das jetzt Heated Rivalry ist oder Off Campus. Was glaubst du, woran liegt das? Also warum wollen die Leute sowas bingen sogar? Also nicht nur sehen, sondern, also nicht nur eine Serie ja bingen, sondern dann gleich die nächste. Was glaubst du, worin liegt der Hype da begründet?
Also mir ist gerade noch der Name eingefallen, der hieß Arthur. Und ich fand den Namen eigentlich ganz cool, aber meine Lektorin meinte dann so, nein, lass was Edgieres nehmen. Und zu deiner Frage, ich glaube, dass es gar nicht unbedingt um den Sport geht, sondern um diesen Teamgeist, der da mitschwingt. Und die Art und Weise, wie diese Serien umgesetzt worden sind. Also es ist das, was wir alles lieben von diesen Romance-Serien, wie wir sie die letzten Jahre kannten, aber mit einem ganz anderen Take. Also es ist so viel healthier, würde ich jetzt mal sagen, umgesetzt. Es ist so viel mehr Diversität drin, ohne dass das jetzt so gezwungen wirkt. Und was ich vor allem bei Off Campus einfach so bemerkenswert fand, ist, dass keine der weiblichen Protagonistinnen jetzt gegen die andere schießt und dass es da so Intrigen gibt und dass es trotzdem einfach Plot-Twists gibt und es spannend ist. Also ich fand, es war eine der Serien, wo die Abweichungen vom Buch richtig gut umgesetzt waren. Und ich glaube, das ist es, was wir im Endeffekt wollen. Also wir wollen endlich mal nicht dieses Toxische sehen und auch nicht dieses Toxische als hot verkauft bekommen und zu sehen, dass diese ganzen Protagonisten hot sind, ohne in dieses klassische Bild reinzufallen. Ich glaube, dass das Rezept ist, was diese Serien so toll macht.
Ja, und auch, dass es Probleme geben kann, abseits von Mean Girls oder von irgendwelchen Rivalitäten am Ende. Was ja im Grunde auch schön anschließt an unsere nächste Frage, welche Tropes du am liebsten schreibst. Also wenn du jetzt gerade sagst, so healthy ist ein Thema für dich, welche Tropes kannst du denn dann immer wieder gut schreiben?
Also ich bin wirklich seit dieser Dilogie jetzt bei Moon Notes auf den Geschmack von Romcoms gekommen, weil sich da auch alles, was man als mean und toxic Klischee schreiben könnte, sei es jetzt Enemies to Lovers oder Haters to Lovers, einfach mit so viel Witz und Leichtigkeit umsetzen kann. Und ich glaube, da liegt auch die Kunst drin, eine Romcom zu schreiben, dass die Protagonisten, dass es da Reibereien gibt von Anfang an und die sich eigentlich gar nicht ausstehen können, aber dass es eben nicht toxisch sein muss und Dinge, die man eben nicht verzeihen würde. Und dann einfach so aus dem echten Leben auffängt auch so ein bisschen die Vorurteile, die man oft anderen Leuten gegenüber hat. Also, dass man jemanden auf den ersten Blick nicht ausstehen kann und dann gezwungen ist, zum Beispiel, ich mag Only One Bed sehr gern, wenn man dann in einem Hotel ist und dann gibt es nur ein Zimmer und nur ein Bett, dann gezwungen ist, Zeit mit der Person zu verbringen und merkt, hey, eigentlich sind wir gar nicht so verschieden. Eigentlich wollen wir vielleicht sogar dasselbe. Und dann im Endeffekt wollen sie einander. Ich finde, das ist so die cuteste Entwicklung, die es gibt. Deswegen, ich mag immer noch Haters to Lovers und Enemies to Lovers, aber auf eine andere Art und Weise, glaube ich, als vor ein paar Jahren noch.
Was ich ja bei Romcoms immer so spannend finde, ob das jetzt du bist, ob das eine Kira Groh ist, so diesen Alltagshumor, so ein bisschen dieses auch relatable zu sein, irgendwie zu, du hast es gerade auch gesagt, so diese Anekdoten irgendwie auch da reinzubauen. Wie gehst du daran, wenn du jetzt nicht eigene Geschichten quasi einbaust? Also was ist so der Romcom-Vibe, den du da irgendwie auch versuchst? Wie schaffst du diesen Humor da auch reinzukriegen? Weil ich finde deine Bücher zum Beispiel auch wahnsinnig lustig. Also das finde ich ist aber auch eine große Kunst. Also das schafft auch nicht jede Romcom eigentlich.
Also das ist das schönste Kompliment. Danke dafür. Man man hält sich ja oft für witzig und muss dann so beim Schreiben ein bisschen vor sich hin kichern und dann im Endeffekt hofft man, dass andere Leute den Humor teilen und es nicht irgendwie cringe ist. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Vielleicht ist es so, dass ich wohne halt alleine, ich spreche mit meinem Hund, ich führe Selbstgespräche, vielleicht ist das alles irgendwie sowas, das dann in meine Bücher irgendwie raus muss, die Unterhaltungen, die ich so nicht führe und dass meine Charaktere das dann übernehmen. Es ist aber auch wirklich, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich das so in der Hand habe, sondern irgendwann verselbstständigen sich die Protagonisten und dann sagen die Dinge, die mich selber überraschen. Und ganz oft ist es auch so, dass Dialoge und auch Charaktere in der ersten Fassung relativ, ich will jetzt nicht sagen seicht, aber nicht so bunt sind, wie sie es dann beim Überarbeiten sind. Also ganz oft kommen die Ideen dann beim Überarbeiten und dann fällt einem ein so, hey, das wäre doch die perfekte Vorlage für diese oder jede Szene oder irgendwie so eine witzige Anekdote dann. Und also das ist nicht von Anfang an da. Ich glaube, dass das so ein bisschen Druck ist, den man empfindet, wenn man jetzt eine super witzige Rom-Com liest, dass man denkt so, oh Gott, das muss beim ersten Mal sitzen. Das entwickelt sich oft, dass die Charaktere dann so mit jeder Überarbeitung noch eine Schippe drauflegen.
Gibt es denn eine Szene oder eine Charakterentwicklung im neuen Buch, die dich dann selber irgendwie überrascht hat?
Jein. Also es war ja relativ gut durchgeplottet. Was mich allerdings schon überrascht hat, war, dass also die Story ist ja die, Caden und Gemma treffen sich, bevor die auf dieses Trainingscamp, auf dieses Trainingslager fahren. Und sie hören danach nie wieder voneinander, was gerade für Gemma so ein bisschen devastating ist, weil sie hat schon direkt Schmetterlinge im Bauch. Und dann kriegt sie den Job, den sie haben will und muss aber mit dem Typen zusammenarbeiten, der sie quasi geghostet hat, der ihr nie wieder geschrieben hat. Und was ich dachte, ist, dass Caden sehr viel unfreundlicher zu ihr sein würde, weil für ihn ja auch sehr viel von diesem Trainingscamp abhängt. Und dass das eigentlich so ein bisschen mehr Haters als Lovers sein würde. Aber er war von Anfang an sehr, also alles, was er macht und auch seine Zurückhaltung, ist eigentlich so ein bisschen Unsicherheit und Unbeholfenheit. Also ich glaube, er hat mich als Charakter überrascht, wie viel sensibler er ist, als ich geplant hatte. Und es gab so ein paar Szenen, ich glaube, es steht sogar im Klappentext, dass er die App eigentlich manipuliert. Und meine Lektorin und ich sind uns dann aber relativ schnell einig geworden, dass er das gar nicht machen würde. Und da gibt es dann auch noch einen Plot-Twist, wie das dann vonstatten geht, weil die komplette App crasht natürlich und alles ist in Schutt und Asche. Aber ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern. Caden ist jedenfalls sehr toll.
Verliebt man sich als Autorin auch immer so ein bisschen selbst in die eigenen Figuren?
Ja, und es gibt auch Phasen im Leben, wo man das braucht, dass man eine Figur schreibt, um sich zu beweisen, hey, es gibt doch noch gute Männer. Ich frage mich halt auch manchmal, wie gut das ist, dass es in Romance-Büchern immer dieses zwingende Happy End gibt, weil man erwartet sich das dann halt im echten Leben auch, dass der Bad Boy sich für einen verändert oder so. Deswegen glaube ich auch, dass mein Interesse so ein bisschen geweckt ist, in so diese Messed-up-Millennial-Richtung zu gehen und auch so Bücher zu schreiben, wo man merkt, dass das Happy End noch anders aussehen kann. Aber gerade bei New Adult Büchern ist es natürlich schön, so die Entwicklung zu sehen und dass das Happy End daraus besteht, dass die dann sich einig werden und auf einen grünen Zweig kommen und dann doch zusammen enden.
Das ist total spannend, dass du das sagst, weil wir haben in der letzten Podcast-Folge genau darüber auch gesprochen und ich habe das auch erwähnt, dass ich das so schade finde, dass man immer davon ausgeht, dass Happy Ends nur daraus bestehen, dass sie am Ende zusammenkommen und dass es am Ende irgendwie darum geht. Und habe mich auch gefragt, warum man nicht viel lieber auch meine New Adult Story zum Beispiel erzählt, in der es darum geht, dass eine junge Frau vielleicht auch auf 10 Dates geht und am Ende feststellt, dass sie mit sich selber vielleicht doch ein bisschen zufriedener ist als mit den Typen, die sie da gedatet hat oder halt auch unzufrieden. Also auch das mal einfach zuzulassen, dass man nicht immer die völligste Erfüllung haben muss am Ende von so einem Buch. Also insofern, ich würde sehr gerne Messed Up Millennial von dir lesen. Ich glaube, das könnte richtig cool werden.
Ja, ich würde es auch unheimlich gerne schreiben. Das ist dann so ein Ding, entweder man brennt dafür und dann ist einem egal, wenn die Kritik kommt, so, hey, das ist aber nicht das Happy End, mit dem ich gerechnet habe. Weil manchmal lernt man da am meisten dann, wenn so ein Buch noch in einem nacharbeitet, weil man vielleicht mit etwas ganz anderem gerechnet hat. Und ja, klar, also ich denke, das Beste, was man auch jungen Leuten mitgeben kann, ist, dass das Happy End auch daraus bestehen kann, dass man sich selber wählt und nicht unbedingt die andere Person. Genau.
Würdest du sagen, das ist vielleicht auch so ein Thema, dass du, ja, wenn ich jetzt künftig gerne in den Büchern haben möchtest oder beziehungsweise umgedreht, also was würdest du denn sagen, welche Themen kommen denn immer wieder in deinen Roman vor und warum?
Also ich merke, wenn ich so zurückblicke auf alle meine Romance-Bücher, dass es sehr oft die Protagonistin ist, die nicht mehr an Liebe glaubt. Und dann kommt er daher und plötzlich sind da wieder Schmetterlinge und sie hat wieder Gefühle. Jetzt ist es aber tatsächlich so, also ich bin immer noch der Meinung, New Adult-Bücher, Romance-Bücher, ja, die sollen das Happy End haben, mit dem wir quasi rechnen. Das ist ja auch das, was wir lesen wollen. Aber eben so dieses Weiterführende, quasi als New Adult geschrieben, aber so ein bisschen von dem Genre weg, dass es dann nicht dieses Pärchen kommt zusammen, Happy End sein muss. Ich habe da auch schon ein Exposé, das bei meiner Lektorin und bei meinem Agenten liegt. Und es ist mir unfassbar wichtig, diese Geschichte zu schreiben. Einfach, weil sie mir persönlich sehr viel gegeben hat. Und das so eine Geschichte ist, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich anderen Leuten das meiste mitgeben kann. Weil man lernt ja immer aus Fehlern. Aber noch besser ist es, wenn man aus den Fehlern von den Protagonisten in Büchern lernt und das dann vielleicht gar nicht selber erleben muss, sondern da schon weiß, so, hey, vielleicht ist dieses oder jenes nur in Romance-Büchern romantisch und im echten Leben eigentlich gar nicht.
Ja, finde ich auch spannend, weil ich glaube, das müsste dann halt ein komplett anderes Genre eigentlich sein, ne? Weil ansonsten, wenn die Leute eben denken, also davon ausgehen, dass es ein Happy End gibt und es gibt keins,
Genau. Glaube
ich, dann ist es echt, kann es echt schwierig werden. Aber
ja, dann gibt es Mistgabeln und Feuerfucking.
Ja, glaube ich schon, aber ich bin auch der Meinung, und da hatten wir, Sarah, ja auch letzte Folge drüber gesprochen, dass man vielleicht eher so auch in Richtung Found Family denkt. Ne? Also klar, du kannst, das hast du gerade ja auch schon gesagt, Stefanie, nicht alles, muss man nicht alles alleine schultern, aber vielleicht muss es nicht ein Partner sein, der dann derjenige ist, der einen komplettiert, sondern Freunde und Familie oder andere Menschen, die einem irgendwie gut tun und die einem helfen. Ne? Also ich glaube, das wäre auch was ich super gerne lesen würde tatsächlich.
Das Ding ist halt, wir finden das automatisch sehr viel weniger romantisch, weil das nicht dieses Bild ist, mit dem wir aufgewachsen sind. So Disney und Märchen und Prinz und Prinzessin. Und dann fühlt sich's einfach wie wie wenn man so die Lautstärke von The Romance runterdrehen würde. Es ist dann nicht mehr so the real deal, sondern ja, okay, sie hat halt jetzt gute Freunde. Aber ich glaube, früher oder später müssen das alle irgendwann mal lernen, dass es sehr, sehr, sehr viele Arten von Romance gibt und nicht nur diese eine, die uns halt von Anfang an eingetrichtert worden ist. Ich glaube, das würde sehr viele Menschen sehr viel glücklicher machen, weil man ja oft das Gefühl hat, man ist nur dann vollkommen, wenn man jetzt diesen einen Partner hat. Aber dass Freundschaften und Familie genauso wichtig sind und eigentlich viel beständigere Romance sind, das ist halt in Büchern noch nicht ganz so sexy manchmal. Ja. Aber
würdest du das auch als den Auftrag vielleicht bezeichnen, den du als Autorin irgendwie hast, so dieses Thema auch weiterzugeben? Wenn du auch sagst, es sind auch irgendwie Geschichten, die dir viel bedeuten, weil du sie vielleicht auch selber in Teilen erleben musstest, erleben durftest, je nachdem?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe in jedem meiner Bücher so ein bisschen eine Message drin, die ich selber verarbeiten wollte und die ich dann halt auch anderen Leuten mitgeben möchte. Themen, die mir wichtig sind. Und gerade jetzt bei dem Thema, wo wir drüber gesprochen haben, also ich weiß, dass ich super anfällig für Dinge romantisieren bin, einfach weil Romance immer schon das war, wofür mein Herz geschlagen hat. Also immer an das Gute glauben und immer Hoffnung auf das Happy End haben. Und dass man sich da halt dann manchmal so ein bisschen zu sehr selber verliert, indem man an dieser Hoffnung festhält. Also Hoffnung ist was super Tolles, aber dass man dann auch manchmal so ein bisschen wegen der rosaroten Brille so die Augen vor der Realität verschließt. Und ich möchte gar nicht sagen, dass das so der Side-Effekt von Romance ist. Aber deswegen ist es auch super wichtig, dass es andere Bücher gibt, die mal von diesem Happy End weggehen, um Leuten auch die Möglichkeit zu geben, darüber zu lesen, gerade wenn sie es vielleicht am meisten brauchen. Genau.
Ja, finde ich voll den spannenden Gedanken, weil ich glaube, dass das viele auch bestärken würde. Und eigentlich ist es, finde ich, ein ganz schöner Bogen zu einer anderen Frage, die ich habe. Also es ist jetzt gerade so, dass der Romance-Markt so ein bisschen struggelt. Also wir hören ja irgendwie von Verlagen, die jetzt tatsächlich auf zum Beispiel Digital Only umsteigen oder die es gar nicht mehr geben wird. Wir hören überall von Umsatzeinbrüchen, wobei es ja immer noch das Genre ist, das den Buchmarkt den Hintern rettet sozusagen. Aber wie sehr bekommst du das mit? Wie stark denkst du vielleicht beim Schreiben auch schon an die Leserschaft und auch an den Markt?
Also man hört, glaube ich, relativ schnell auf, den Job so zu romantisieren und wirklich nur für sich selbst zu schreiben, obwohl das natürlich das Ideal ist, dass man beim Schreiben möglichst viel Spaß hat. Gerade wenn man vom Schreiben lebt, sind die Existenzängste schon etwas, das man wirklich jeden Tag vom Schreibtisch wegschieben muss, um eine Geschichte zu schreiben, wo Herz drinnen ist und nicht nur jetzt irgendwie Panik und Sorgen und oh mein Gott, ich muss das nächste Buch schreiben. Es ist natürlich traurig einerseits, dass das Geschichten sind einfach etwas, das Menschen brauchen, also wirklich brauchen und das Menschen bewegt. Und ich finde es halt vor allem immer dann schade, wenn man merkt, für wie viel Geld ausländische Bücher, also internationale Bestseller-Lizenzen oft eingekauft werden und dann heimische Autorinnen oft einen zweiten Job haben müssen, um überhaupt vom Schreiben leben zu können. Ich frage mich immer, wie Leute das machen, die Kinder haben und einen Brotjob und dann noch Bücher schreiben und Social Media Marketing machen. Es wird einfach wahnsinnig viel erwartet von Autorinnen. Gleichzeitig weiß man, dass es ein riesiges Privileg ist, bei einem Verlag veröffentlichen zu dürfen. Das ist halt gerade einfach so ein bisschen, wobei ich würde gar nicht sagen, dass es jetzt gerade Thema ist, sondern dass es immer schon so ein bisschen Thema war und dass es einfach der Druck ist, der mit kreativer Arbeit oft einhergeht, außer man hat jetzt das Buch geschrieben und es gibt eine Verfilmung dazu und man kann sich für immer sicher sein, dass man die Geschichten schreiben kann, die man will, weil man einfach nicht davon abhängig ist, das zu schreiben, was der Markt sucht. Aber ja klar, oft werden Ideen, die man hat, abgelehnt, weil die gerade nicht so lukrativ wirken. Und dann muss man halt so ein bisschen gucken, dass man schon das schreibt, wofür man brennt, aber auch gleichzeitig das, wo Verlage sagen, ja, das können wir uns vorstellen, dass sich das jetzt gut verkauft.
Jetzt hast du das Social-Media-Thema gerade schon angesprochen. Wir haben ja auch vorher schon mal ganz kurz drüber gesprochen und du meintest so sinngemäß, dass du das immer dann postest, wenn du gar nichts zum Buch zu erzählen hast und dann erzählst du so aus deinem Leben, was ich, by the way, super unterhaltsam finde, aber dann zum Buch selber vielleicht gar nicht mehr irgendwie so motiviert bist, vielleicht auch wegen dieser Distanz, die du beschrieben hast, dass du dann irgendwie so ein bisschen das Buch einfach schon abgegeben hast. Wie ist denn das für dich, so diesen Druck auch zu spüren, wenn alle AutorInnen Social Media machen und das irgendwie auch so erwartet wird, das zu machen?
Also einerseits finde ich, dass es wirklich ein wahnsinnig großer Vorteil ist, den wir AutorInnen haben, dass wir Social Media als Werkzeug in der Hand haben. Und ich freue mich immer sehr, wenn gerade AutorInnen, die nicht viel Werbebudget vom Verlag bekommen haben, durch ihr eigenes Marketing, durch die eigenen Bemühungen viele Verkäufe erzielen oder vielleicht sogar auf der Spiegel-Bestsellerliste landen, weil man dann einfach merkt, okay, es müssen gar nicht so viele andere Leute an dein Buch glauben. Es reicht, wenn du selber dran glaubst und wirklich alles gibst. Aber dieses alles ist so wie ein zweiter Job und der halt von Autorinnen erwartet wird. Also man soll quasi seine eigene Social-Media-Managerin sein, sein eigener Social-Media-Manager. Und es wirkt oft so effortless bei anderen, aber gerade wenn man sich dann hinsetzt und das alles vorbereiten möchte, ist es schon wirklich sehr viel Strategie dahinter, sehr viel Arbeit. Deswegen, ich finde das auch immer richtig krass, was Buchbloggerinnen da unbezahlt oft machen und leisten. Also das ist ja eigentlich die Arbeit von einer Werbeagentur, muss man so sagen. Und für mich selber, es ist halt schwierig. Ich bin manchmal so ein bisschen wie so ein trotziges Kind der Meinung, mein Job ist es, Autorin zu sein. Gleichzeitig möchte ich auch weiterhin Autorin sein dürfen. Deswegen müsste ich eigentlich viel mehr Social Media machen. ja, ich nehme mir bei jedem Buch vor, so dieses Mal ziehe ich meinen Plan durch. Ich mache dann immer so meine Excel-Tabelle mit, wann ich wo wie was poste. Und ich habe das noch nie so ganz geschafft. Aber gerade weil so viele Leute an einem Buch mitarbeiten und da drin hängen, möchte man dann natürlich auch für den Verlag keine Enttäuschung sein und dann posten und natürlich mithelfen für den Erfolg. Es ist wirklich so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Also es ist ein wahnsinniger Vorteil, dass wir für uns selber Werbung machen können. Es ist aber auch sehr anstrengend, dass wir für uns selber Werbung machen müssen.
Gab es schon mal einen Moment, wo du dann auch an dir selbst vielleicht gezweifelt hast? Also gar nicht unbedingt als Autorin, aber auch in dieser Social-Media-Wüste, wo viele ja auch dann regelmäßig irgendwie Sachen raushauen. Also ich muss jetzt gerade denken an Marin Vivien Hase, die zu ihrer Cowboy-Romance ja seit Wochen, also man hatte das Gefühl, irgendwie die ist wie so ein Duracell-Hase. Und es kommt ständig irgendwas und alles ist, ne, grafisch entsprechend so aufbereitet, dass es zum Titel passt. Und es ist alles, also ihr Buch ist ja auch so ein bisschen auf witzig und alles soll dann so ein bisschen witzig sein, dass es zum Vibe passt. Und irgendwie jetzt haben wir vorgestern, glaube ich, gesehen, dass sie ihre Tour abgesagt hat aus gesundheitlichen Gründen. Und irgendwie kam bei mir da schon der Gedanke, ob das damit zusammenhängt, dass sie sich da so verausgabt hat mit ihrem Social-Media-Marketing. Sie ist ja auch auf die Bestsellerliste eingestiegen, aber dass sie da so viel reingesteckt hat, dass es vielleicht zu viel war. Ja, also ist nur war nur ein Gedanke von mir, ne? Aber es gibt ja wirklich Autorinnen, die sehr viel da, also wo wir das Gefühl haben, die hauen einem fast täglich irgendwelche Postings um die Ohren, die auch wirklich so mit Redaktionsplan gemacht sind und nicht dem Zufall überlassen.
Ja, also ich wäre tatsächlich Freitag, morgen, auch bei diesem Event gewesen und ich war super traurig, dass es abgesagt wird, weil zwei Freundinnen von mir, ganz liebe Freundinnen, haben das alles geplant und ich finde Marins Bücher richtig toll. Ich habe auch mitbekommen, wie sie Werbung dafür gemacht hat und die Spiegellistenplatzierung. Deswegen, es zahlt sich schon aus, das zu machen. Aber das hat nicht nur Hand und Fuß, was sie gemacht hat, sondern das ist wirklich so ein strategischer Fahrplan und wie viel Arbeit das gewesen ist, ich kann mir das nicht mal ausmalen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man dann irgendwann auch ein bisschen müde ist, weil gleichzeitig im Hintergrund laufen ganz viele Dinge, die man oft als Leserin oder in dieser Social Media Bubble nicht mitbekommt. Also man hat ja nicht nur das Buch, das man jetzt gerade bewerben muss. Man hat auch ein Exposé, das man schreiben muss. Man hat Lektorate, die man machen muss. Man hat ein Manuskript, an dem man gerade parallel noch schreibt. Man will so ein bisschen planen für die nächsten Programme, weil man ja davon abhängig ist, dass neue Verträge reinkommen. Also wie viel man da im Kopf hat und leistet, wenn man so Werbung macht, wie Maren das zum Beispiel gemacht hat, das ist wirklich enorm. Und es ist schön, wenn man dann die Lorbeeren erntet und natürlich auf der Liste landet. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich mir das nicht wünsche. Ich glaube, jede Autorin möchte einfach mal, das ist so, ich glaube, da geht es nicht mal um Bestätigung, sondern einfach auch ein bisschen Sicherheit, dass man weiß, okay, wenn man jetzt auf der Liste gelandet ist, dann nehmen Verlage einen ernster. Dann ist vielleicht der nächste Vertrag sicherer. Dann ist der Job einfach wieder für ein paar Monate oder für das nächste Jahr nicht so auf der Kippe. Also da hängt wirklich sehr viel mehr mit als so diese Bestätigung, die man mit dem Sticker kriegt.
Das ist doch eigentlich auch, also ich finde das krass, weil ich meine, im Grunde geht es uns ja ähnlich in der Agentur, ne? Also wir müssen auch schauen, dass es halt immer irgendwie weitergeht und dass man so neue Aufträge schafft. Ist wie sicherlich auch so das normale Selbstständigenleben. Aber gleichzeitig finde ich es halt auch so schade, dass so viel eigentlich davon abhängt, irgendwie Sichtbarkeit zu kriegen. Und du hast gerade auch gesagt, so diese Bestätigung vom Verlag und dieses, dass der Verlag einen ernst nimmt. Das finde ich schon irgendwie auch krass, vielleicht auch traurig, weiß ich gar nicht, dass es so ist. Also, dass du als Autorin auch irgendwie das Gefühl haben musst oder kriegst, dass du dann erst so richtig ernst genommen wirst. Wahrscheinlich auch gerade in der Romance, oder?
Romance ist halt ein sehr schnelllebiges Genre. Ich habe, glaube ich, kürzlich gehört, die Bücher liegen 3 bis 4 Monate in der Buchhandlung aus. Und dann ist der Lebenszyklus eigentlich schon wieder vorbei, außer du hast jetzt einen Bestseller oder einen Longseller, was ja eigentlich sogar besser ist als ein Buch, das nur eine Woche auf der Bestsellerliste war. Aber ich habe tatsächlich auch, finde ich, das Glück, dass mein Verlag, als ich gesagt habe, so, es tut mir so leid, dass ich nicht auf der Liste gelandet bin, obwohl es Spitzentitel war und ihr so viel gemacht habt, dass mein Verlag direkt gesagt hat, Steffi, das ist egal, wir glauben an dich und wir wollen weiter mit dir zusammenschreiben. Und das ist dann, also es ist wirklich nicht so, dass es nur davon abhängt, wie erfolgreich jetzt ein Buch ist, sondern vor allem davon, wie sehr die Leute im Verlag an dich glauben. Aber trotzdem, es ist der Traum von vielen, Romance-Bücher zu schreiben. Ich glaube, das ist eins der Genres, wo sehr viele Leserinnen, überproportional viele Leserinnen, das Bedürfnis haben, das auch mal auszuprobieren und zu schreiben. Und Verlage haben da natürlich auch den Vorteil, aussuchen zu können. Das heißt, wenn jetzt eine Autorin sich einfach nicht verkauft, dann kommt die nächste, steht schon da und will unbedingt. Also es ist schon wirklich ein Genre, wo man sich beweisen muss und wo es nicht selbstverständlich ist, dass man jetzt ein Jahr an einem Buch schreibt oder vielleicht ein Jahr gar nicht schreibt, sondern man muss schon präsent bleiben und man muss sehr viel schneller abliefern als in anderen Genres, würde ich jetzt mal sagen.
Und gleichzeitig habe ich aber so von außen das Gefühl, dass es nicht so eine Ellenbogengeschichte ist unter den Autorinnen, oder? Also mal bestimmt, aber so im Großen und Ganzen finden sich immer alle cool und unterstützen sich und so, ne? Was ich schon bemerkenswert finde und was ja für das Genre auch total spricht. Ich fände es auch umgekehrt irgendwie komisch, wenn man so Themen wie, ne, Frauen müssen zusammenhalten vielleicht oder nicht unbedingt eben nur Mean Girl Geschichten schreibt und sich dann anders verhält. Aber es würde mich irgendwie auch nicht überraschen, einfach weil der Druck in dem Genre so hoch ist.
Also ich kann das wirklich nur bestätigen. Von Anfang an, andere Autorinnen, also was man da an Hilfestellung bekommt, an Tipps, an Infos, die man vielleicht so gar nicht gehabt hätte und wo es so viel schwieriger gewesen wäre, Fuß zu fassen. Es ist wirklich unheimlich wohlwollend, was ich bis jetzt so erleben durfte. Und es sind wirklich Freundschaften, die daraus entstehen. Ich glaube auch, dass das so mit Grund ist, warum sehr viele Autorinnen von uns noch Autorinnen sind, weil man einfach im selben Boot sitzt, die Probleme und Sorgen der anderen versteht. Und das Gute ist, dass die meisten sind dann nie so in derselben Phase. Also man zieht sich dann selber, also den anderen dann immer so ein bisschen mit und wieder raus und sagt so, nein, komm, der nächste Vertrag kommt schon oder ich habe hier und da gehört, dass die gerade noch was suchen. Ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass irgendjemand da wem was neidig ist. Natürlich guckt man auf den Erfolg von anderen oder auf die Cover, die andere jetzt gekriegt haben oder die Ausstattung von Büchern. Aber ich glaube, dass das einfach mehr damit zu tun hat, zu realisieren, was man sich selber wünscht, weil ich hatte da noch nie so das Gefühl, so hey, die hat jetzt einen Spiegel-Bestseller, das gönne ich ihr gar nicht, nur weil ich noch keinen hatte. Gerade bei Büchern ist es ja so, wenn jemand ein Buch toll fand, sagt er ja nicht so, jetzt habe ich ein Buch toll gefunden, jetzt lese ich ein Jahr nichts mehr, sondern dann will man das nächste tolle Buch. Und von dem her glaube ich, dass alle Geschichten Platz haben. Aber also es ist wirklich nicht nur, dass es von außen so wirkt, dass es sehr wholesome ist, sondern Autorinnen sind mit der Grund, wieso das ein wirklich toller Job ist. Also der Austausch ist Gold wert.
Ich finde, das ist eigentlich ein wirklich schönes Schlusswort. Vielleicht nur ganz kurz abschließend. Oder wolltest du noch irgendwas fragen, Caro, bevor ich jetzt
ich hätte tatsächlich auch noch eine abschließende Frage, aber du kannst auch gern zuerst.
Meine abschließende Frage ist wirklich, glaube ich, der Abschluss. Insofern mach du deine zuerst.
Wir haben ja jetzt sehr viel drüber geredet, über das, was du so schreibst. Du hast aber gesagt, du liest das Genre ja auch gerne. Gibt es irgendwelche Autorinnen oder konkrete Titel, die dir da im Gedächtnis geblieben sind, die du vielleicht auch uns und unseren Hörerinnen empfehlen kannst und warum?
Also seit ich angefangen habe, nicht nur so dieses klassische New Adult zu lesen, sondern so ein bisschen in die Rom-Com-Richtung zu gehen, habe ich das Gefühl, dass ich wieder so richtig in diese Genre reingekippt bin. Und was ich absolut liebe, immer auto-buy, ohne nachzudenken, sind die Bücher von Ali Hazelwood, wo ich mich jetzt schon sehr auf die Verfilmung freue von Love Hypothesis. Und Kira Groh, ich finde Kira Groh großartig.
Okay, ja, das sind auch zwei Namen, die, glaube ich, hier bei uns im Podcast öfter mal fallen. Ja. Und dann vielleicht aber ganz abschließend, um jetzt nicht mit anderen Autorinnen zu enden, sondern natürlich auch mit dir, Stefanie. Warum sollten denn die Leute dein Buch lesen? Warum sollte denn The Waterproof Deal das nächste Buch sein, was man vielleicht kauft oder vor allem dann auch natürlich gerne liest?
Also für alle, die The Knockout Contract mochten, ich habe von meiner Lektorin gehört, dass sie den zweiten Band noch besser fand als den ersten. Und ich glaube, es ist das perfekte Sommerbuch, weil es einfach genau in der Jahreszeit spielt, weil man es mit an den Strand, mit ins Schwimmbad nehmen kann. Das Setting ist quasi auch sehr viele halbnackte Männer, die schwimmen. Und gerade weil Sports Romances gerade auch auf Prime und in diesen ganzen Serien so in sind, da finde ich, dass The Waterproof Deal sich ganz gut einfügt in die Reihe, wenn ich das jetzt mal so behaupten darf.
Also ich habe ja schon reingelesen, wie gesagt, und mir hat es bisher richtig gut gefallen und ich habe mega Bock. Also ich musste mich gestern echt dazu nötigen, es jetzt zur Seite zu legen und ich will es aber weiterlesen jetzt. Also ich kann es euch wirklich auch von Herzen empfehlen. Und genau, vielleicht ist das auch ein schöner Schluss jetzt für unsere Folge. Sagen wir herzlichen Dank, Stefanie, dass du bei uns warst.
Ich sag danke, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Das fanden wir auch. Und genau, dann wünschen wir euch allen Hörerinnen noch einen schönen, nicht allzu heißen Tag. Empfehlt uns weiter gerne, abonniert uns, hört uns, schreibt uns und kommt gut durch die heißen Tage. Und wir sagen an der Stelle Tschüss.
Tschüss. Tschüss.